Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Vielen Dank für den Willkommensgruß und wir sind gern zu euch nach Frauenhain gekommen. Michael hat es angedeutet, wir sind ja von Zitta ausgekommen, dann Großenhain, der 101, und als wir dann nach Frauenhain reinfuhren, sagte ich zu meiner Frau, jetzt betreten wir schon vertrautes Gefilde. Also es gibt schon viele Verbindungen. Schön, dass wir als Glaubensgeschwister an diesem Abend zusammen sein können, um gemeinsam auf Gottes Wort zu hören. Wir haben uns den Judasbrief vorgenommen. Und wer diesen kleinen Brief in seiner Bibel sucht, der kann ihn wirklich leicht übersehen. Wisst ihr denn, wo er steht, an welcher Stelle? Er steht vor der Offenbarung. Und man kann ihn ganz schnell überblättern. Ein einziges dünnes Blatt mit 25 Versen und 618 Wörtern. Ein Mini-Brief. Und er gehört wohl auch zu den selten gelesenen und ausgelegten Briefen des Neuen Testamentes. Und auch der Kirchenvater Origenes hat gesagt, hier vorne steht's, wenige Zeilen, aber reich an kräftigen Worten der göttlichen Gnade. Und da dieser Judasbrief ein Endzeitbrief ist, weil er seinen Platz kurz vor der Offenbarung hat, ist es interessant, ihn auch in dieser Weise zu hören. Die bewegte Endzeit, und fast jede Generation hat gedacht, sie lebt in der Endzeit. Und wir vielleicht auch. Aber was für jede Generation und für jede Zeit wichtig ist, wir brauchen als Christen Ermutigung. Ermutigung für unseren Glauben. Wir brauchen Trost. Und wir brauchen, wenn es nötig ist, auch Ermahnung oder auch Warnung. Und deshalb auch das Gesamtthema Ermutigung für Christen. Wenn ihr euch das kleine Bild von so anschaut, mir gefällt es. Da sind manche schon oben angekommen auf dem Berggipfel. Sie haben die anstrengende Tour hinter sich, sie haben es geschafft. Aber sie möchten auch denen beistehen, die es noch nicht ganz oben sind, die es noch nicht geschafft haben. Für mich ein Bild, wie wir als Glaubensgeschwister unterwegs sind, dass wir einander die Hand reichen und sagen, komm, es geht weiter, auch wenn du vielleicht zur Zeit auf dem Glaubens- und Lebensweg etwas wankst und strauchelst. Wir reichen uns einander die Hand, damit keiner zurückbleibt und wir alle das Ziel erreichen. Das ist auch mein Wunsch bei solchen Bibelabenden, dass wir im Glauben gestärkt werden und damit wirklich jeder das Ziel erreicht. Und deshalb auch das Thema für heute Abend. Kämpft für den Glauben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, biblische Bücher oder Briefe zu studieren. Man kann die Vers-für-Vers-Methode anwenden. Also man nimmt sich einen Vers vor, liest ihn, legt ihn aus, macht sich Gedanken darüber. Dann geht man in den nächsten Vers. Diese Methode wird oft bevorzugt. Es können auch Stichwörter oder Themen oder einzelne Abschnitte, die im Text zu finden sind, uns helfen, den Inhalt eines Textes zu erschließen. Wir wollen heute beim Betrachten des Judasbriefes einmal eine Eigen in diesem Brief uns herausnehmen und auch uns daran durch den Text hangeln. Der Judas scheint ein Liebhaber von Dreiklängen zu sein. Man spricht von Trilogien im Judasbrief. Er verwendet manchmal so drei Worte, die zusammengehören, oder auch Sätze, Satzteile, um geistliche Wahrheiten zu vermitteln. Wir werden es dann gleich sehen, was damit gemeint ist. Ich lese uns einmal die Verse 1 bis 4. Ihr könnt gern hier vorn mit lesen. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die geliebt sind in Gott, dem Vater, und bewahrt für Jesus Christus. Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Ihr Lieben, da es mich drängt, euch zu schreiben von unser aller Heil, halte ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen anvertraut ist. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, verkehren die Gnade unseres Gottes ins Gegenteil, in Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Soweit einmal diese ersten vier Verse aus dem Judasbrief. Und die erste Trilogie, die wir hier haben, sind drei Eigennamen. Der Judas, Jesus und Jakobus. Sie stehen in einem engen Verhältnis zueinander. Wir gehen ja davon aus, dass der Judas, der den kleinen Brief verfasst hat, ein leiblicher Bruder von Jakobus gewesen ist. Und beide, Jakobus und Judas, sind Halbbrüder von Jesus. Ne? Die gleiche Mutter, so können wir es dann in Matthäus lesen, bei Markus, aber sie haben nicht alle den gleichen Vater. Jesus ist nicht auf die normale biologische Art und Weise eines Menschen gezeugt worden. Hier war die Kraft des Heiligen Geistes am Werk. Und deshalb sind sie Halbbrüder. Sie hatten noch zwei weitere Brüder, den Simon und auch den Josef. Und zwei Schwestern. Interessant ist, dass die Brüder von Jesus zu Lebzeiten von Jesus gar nicht an ihn geglaubt haben. Erst nach der Auferstehung, nach Ostern, finden seine Halbbrüder zum Glauben an ihn. Judas und Jakobus verbindet also nicht nur die leibliche Verwandtschaft, sie haben auch eine geistliche Bruderschaft. Judas, Knecht Jesu Christi, und man könnte auch übersetzen, aber der Bruder von Jakobus. Jakobus ist im Grunde in zweifacher Weise Hinsicht, in zweifacher Hinsicht Bruder. Einmal, weil Judas und Jakobus in der vertikalen Beziehung zu Jesus stehen. Judas und Jakobus glauben an Jesus und sie sind deshalb nicht nur leibliche, sondern auch geistliche Brüder. Und sie haben auch die horizontale Beziehung zueinander. Es wird hier deutlich, die vertikale Beziehung wird deutlich, indem Judas sich als Knecht, als Sklave von Jesus Christus bezeichnet. Judas will ganz einer sein, der für Jesus da ist. Ich weiß nicht, ob euch das je einfallen würde, euch als Sklave von Jesus Christus zu bezeichnen. Die Sklaverei ist doch längst überholt. Gibt es doch nicht mehr, oder? Das ist überhaupt nichts Negatives. Und Paulus hat sich fast damit gerühmt, zu sagen, ich bin ein Sklave von Jesus Christus. Warum ist das so gut? Weil wir den besten Herrn haben. Und weil er für seine Knechte, für seine Sklaven bestens sorgt. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt in der Tat nichts Besseres, als mit Haut und Haaren, mit seiner gesamten Existenz Jesus zu gehören. Judas will als Sklave Jesu dienen und als Bruder seinen Brüdern dienen. Das ist ein gutes Dienstverständnis. Also Dienst für Jesus ist immer auch der Dienst an den Glaubensgeschwistern. Und vielleicht werden wir nach vorn hin das mehr denn je spüren und merken, wie sehr wir uns brauchen. Wenn der Wind einmal noch stärker gegen uns steht, weil wir Christen sind, weil wir uns auf die Bibel verlassen, ist es nötig, dass wir einander ermutigen und weiterhelfen. Der Dienst für Jesus, der Dienst an den Glaubensgeschwistern, ist immer auch damit verbunden, dass unser Leben ein Lobpreis von dieser herrlichen Gnade Jesu ist. Und es ist schon bezeichnend, dass Judas, sein Name bedeutet Lobpreis. Judas bedeutet Lobpreis. Und deshalb endet auch sein Brief, wir werden es am Sonntag dann bedenken, mit einem gewaltigen Lobpreis. Dem alleinigen Gott sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Ewigkeit. Amen. Also da legt nochmal Judas alles mit rein, was an Lob nötig ist. Der Sklave, was für uns bedrückend erscheint, war für Judas und auch für Jakobus beglückend. Sie gehören gern Jesus. Er ist ihr Herr. Und für Jesus arbeiten, ihm freudig dienen, ist mit das Schönste, was man sich vorstellen kann. Nein, es ist nicht nur Last. Es macht auch viel Freude. In meinen 30 Dienstjahren als hauptamtlicher Angestellter im Sächsischen Gemeinschaftsverband kenne ich auch Zeiten, wo es nicht immer Spaß gemacht hat, wenn man mal das Wort verwenden darf. Mir gefällt es gar nicht so. Aber die Freude am Dienst habe ich mir immer erhalten können. Ach, ich bin auch manchmal, ich sage ehrlich, ich bin auch manchmal abends von zu Hause weg und habe gedacht, nur musst du schon wieder los. Versteht ihr? Und am Ende wird man immer wieder so beschenkt, wenn man für Jesus als Sklave unterwegs ist. Wenn man sich damals einen Sklaven halten wollte, musste man für einen Sklaven bezahlen. Es gab einen festen Sklavenpreis. Und wenn Jesus für uns bezahlt hat, dann nicht mit Dollar oder Euro, sondern mit seinem eigenen Blut und Leben. Ihr seid teuer erkauft. Deshalb werdet nicht wieder Sklaven von Menschen, sondern bleibt gebunden an Jesus, euren Herrn. Ja, wer den größten Herrn hat, der hat auch die größte Freiheit. Und die kann uns niemand nehmen. Es gibt keinen größeren Herrn als unseren Messias. Hoffentlich sind wir immer wieder davon überzeugt. Auch wenn manchmal die Probleme, die vor uns stehen, das, was man in dieser Welt wahrnimmt, riesengroß erscheinen. Jesus ist allemal größer. Also nachdem Judas seine vertikale Beziehung kurz dargelegt hat, spricht er dann noch von seiner horizontalen. Noch einmal bei Luther mit einem Und verbunden. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder. Man kann auch übersetzen mit Aber. Vielleicht ist das sogar noch besser übersetzt. Aber der Bruder. Und dieses Aber ist ein Aber der Abgrenzung. Sklave ja, aber nicht von Menschen. Im Verhältnis zu den Menschen, auch zu seinen Mitchristen, will er Bruder sein und nicht in einer sklavischen Abhängigkeit leben. Bruder unter Brüdern. Lieben Geschwister, das kann auch in einer Gemeinde ganz schnell passieren, dass dort welche Machtansprüche geltend machen. Dass sie die Größten sein wollen. Das hat in der Gemeinde Jesu nichts zu suchen. Wer der Größte sein will, welche Platzanweisung bekommt er? Der sei aller, euer aller Diener. Also es geht nicht darum, andere zu unterdrücken. Wir sind Brüder, Geschwister unter Geschwistern, wenn es um unseren Glauben geht. Sklavische Abhängigkeit von Menschen in einer Gemeinde ist fehl am Platz und auch sehr gefährlich. Gottes Kinder begegnen sich auf der geschwisterlichen Ebene. Warum? Weil sie alle einen Vater im Himmel haben. Und deshalb diese gleiche Ebene der Geschwister. Dass Jakobus hier mit aufgeführt ist, Paulus nennt ihn einmal eine Säule in der Urgemeinde. Also so ein richtiger, tragfähiger Mann, der wusste, wofür er einsteht. Jakobus, Gottes und des Herrn Jesu Christus Knecht, so stellt er sich in seinem Brief vor. Ja, wir haben einen guten Herrn. Auch wenn sich das vielleicht nicht immer so anfühlt, weil es uns nicht immer gut geht, weil wir Schweres zu ertragen haben. Und doch ist er der beste Herr, den man sich wünschen kann. Diese Trilogie stellt also uns deutlich die persönliche Frage nach unserer Beziehung. Nach unserer Beziehung zu Jesus und nach unserer Beziehung zu den Geschwistern. Wie ist deine Beziehung zu Jesus? Ist die okay? Und wie ist denn deine Beziehung zu den Glaubensgeschwistern? Wir wissen genau, wir können nicht sagen, dass wir Gott lieb haben, aber unseren Glaubensgeschwistern, mit denen oder mit dir, mit dieser will ich nichts zu tun haben. Wir grenzen dann aus. Wie ist deine Beziehung zu deinen Glaubensgeschwistern? Suchst du gerne die Gemeinschaft der Glaubensgeschwister auf? Oder ist das eher so eine notgedrungene Sache? Dann will ich noch einmal mit hingehen. Der Chor singt, dann möchte ich auch mit hingehen. Die Bläser blasen, gehe ich auch mal mit hin. So ist doch manchmal das Verständnis. Nein, aus Freude und Dankbarkeit miteinander verbunden sein im Glauben. Das ist also diese erste Trilogie, es geht um die Eigennamen. In der zweiten geht es um Berufen, geliebt und bewahrt. An die Berufenen, die geliebt sind in Gott, dem Vater, und bewahrt für Jesus oder von Jesus. Auch hier gibt es wieder zwei Übersetzungsmöglichkeiten. Von den Empfängern des Briefes gibt es ja keine Ortsangabe. Also wir erfahren nicht, wo sich die Empfänger des Briefes befinden. Es gibt auch keinen Abfassungsort, wo Judas diesen Brief geschrieben hat. Er lässt sich auch zeitlich nicht ganz genau ermitteln. Man vermutet die Zeit um 68 nach Christus. Und wahrscheinlich schreibt Judas vorwiegend an Judenchristen, mit denen er eng verbunden ist. Und er sah, 68 nach Christus, wenn man so 30 nach Christus annimmt, das Auftreten Jesu, rund 30, 40 Jahre später, ist keine große Zeitepoche, kam es schon zu den ersten Gefahren und Verführungen für die Christen. Wir haben es gehört, ich komme doch mal drauf, da haben sich etliche eingeschlichen. Und wer sich wo einschleicht, der hat doch in der Regel nichts Gutes im Sinn, oder? Und Judas sieht diese Gefahren für die Gemeinde. Und deshalb will er sie warnen, aber er will sie auch ermutigen. Und deshalb beschreibt er die Empfänger des Briefes. Die erste Wendung, es sind die Berufenen. Das bezieht sich auf ihre Vergangenheit. Irgendwann hat der Ruf Jesu diesen Christen damals erreicht. Und wie bist du denn zum Glauben gekommen? Irgendwann hat ein Wort Gottes dich erreicht. Der Ruf, folge mir nach, in welcher Form auch immer, wird dich getroffen haben und dann kannst du Ja oder Nein sagen. Und wer zur Gemeinde gehört, wird irgendwann Ja gesagt haben zu diesem Ruf. Berufen. Die zweite Wendung bezieht sich auf geliebt, das ist die Gegenwart. Und die dritte Wendung bewahrt für die Zukunft, für Jesus. Menschen sind also die, die berufen oder auch herausgerufen werden, die diesem Ruf gefolgt sind. Bezeichnenderweise gibt es für die Gemeinde Jesu auch die griechische Formulierung, die Ekklesia, die Herausgerufenen, die sich haben aus dieser Welt, Paulus bezeichnet es wohl mal, aus diesem verkehrten Geschlecht herausrufen lassen und folgen jetzt Jesus nach. Bist du so einer, der sich hat herausrufen lassen, aus dieser Welt hin zu Jesus? Der Ruf Gottes, diese herzliche Einladung, folge mir nach oder bleibe bei mir. Auch da wird dieser Wunsch Jesu deutlich, ich möchte nicht mehr auf dich verzichten und du hoffentlich nicht auf mich, würde Jesus dann so sagen. Das Motiv für diese Einladung ist Gottes bedingungslose Liebe. Und diese Liebe zeigt sich in der Vergangenheit, dass Jesus wirklich für dich und mich sein Leben gelassen hat. Geliebt in Gott. Es heißt ja nicht geliebt von Gott. Von Gott könnte so klingen, als stünde Gottes Liebe so am Anfang unseres Christseins und dann würde man überlegen, ob er denn diese Liebe durchhält. Oder ob er dann sagt, mit diesen oder jenen will ich nichts mehr zu tun haben. Nein, geliebt in Gott. Eine dauernde Liebe, in der wir drin sind. Und von dieser Liebe, schreibt Paulus einmal, von dieser Liebe kann uns nichts und niemand trennen. In Gott geliebt sein. Wie tröstlich, ihr lieben Geschwister, ist dies gerade in Zeiten der Not und der Anfechtung, wo einem manchmal auch der Glaube scheint mit fortzuschwimmen. Und dann weiß ich, in Gott geliebt, im Leid, im Zweifel. Wenn mir die Gewissheit des Glaubens fehlt, dann begegnet mir diese Liebe Gottes. Und wie tief diese Liebe ist, wird noch hervorgehoben mit dem Wort in Gott, dem Vater. Hier kommt die ganze Liebe Gottes zum Ausdruck. Gott zum Vater haben ist wohl das Größte, was sich ein Mensch wünschen kann. Gott zum Vater haben. Er ist der Vater, der immer in Liebe darauf wartet, dass seine weggelaufenen Kinder wieder zurückkommen. Diese göttliche Vaterliebe erfährt jedes Gotteskind. Ich hatte es heute Nachmittag schon in Zittau gesagt, also aus einem anderen Zusammenhang. Wir sind ja alle miteinander Geschöpfe Gottes, jeder Mensch, oder? Jeder Mensch ist Geschöpf Gottes. Jeder ist von Gott gewollt. Aber ist damit automatisch jeder Mensch Gottes Kind? Ich denke nein. Warum? Wie wird man denn Gottes Kind? Durch den Glauben an Jesus Christus. Wer an Jesus glaubt, denen gibt er die Macht, das Recht, jetzt kannst du dich Gottes Kind nennen. Weil du nämlich durch den Glauben mein Bruder geworden bist. Und deshalb Gottes Kind. Ich denke schon, das ist nicht Wortklauberei, sondern es ist einfach vom Ansatz her so. Ja, jeder Mensch von Gott geschaffen. Aber jeder Mensch, wenn er Gottes Kind werden will, braucht den persönlichen Glauben an Jesus. Und deshalb diese tiefe Liebe, die im Vaterbegriff mit hervorgehoben wird. Die dritte Wendung heißt dann bewahren. Ich habe es nochmal mit hingeschrieben, bewahrt von Jesus oder für Jesus. Die griechische Form lässt einfach beides deutlich oder offen, doppeldeutig. Das Bewahren meint hier auch ein Behüten und Beschützen. Sagt mal, können wir uns wirklich, was unser geistliches Leben anbelangt, unseren Glauben selber bewahren und beschützen? Brauchen wir nicht jemanden, der immer Tag für Tag schützend seine Hände über uns hält? Ich wäre wohl auch schon längst weggelaufen, wenn nicht diese bewahrenden und schützenden Hände über meinem Leben gewesen wären. Bewahrt von Jesus und bewahrt für Jesus. Die Geborgenheit, die Jesus seinen Nachfolgern schenkt. Liebe Brüder und Schwestern, wir sollten das nicht unterschätzen, was das für unseren Glauben, für unser gesamtes Leben bedeutet. Jesus sorgt dafür, dass wir unseren Glauben nicht verlieren. Zu Petrus sagt er, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ich glaube, das ist das große Geschäft, das Jesus Tag für Tag tut. Für einen jeden, man kann sich es kaum vorstellen, für einen jeden betet er, dass der Glaube nicht aufhört. Und ohne diese Fürbitte Jesu wäre wohl unser Glaube schon längst im Alltag versandet und verflogen. Weil da so viele Kräfte einfach da sind, die uns wegbringen wollen vom Weg des Glaubens. Aber als geliebte Kinder Gottes sind wir auch verwahrt oder man könnte auch übersetzen, bewacht für Jesus. Bewahrt für Jesus, für unsere Zukunft, damit wir nämlich das Ziel erreichen. In 1. Petrus 1,4 schreibt Petrus von unserem unvergänglichen Erbe, das im Himmel für uns aufbewahrt ist. Unser ewiges Heil, das ewige Leben, im himmlischen Tresor gesichert. Warum muss denn unser ewiges Leben, unser ewiges Heil so gut gesichert werden? Warum denn? Was wird denn gesichert? Es muss doch etwas gesichert werden, was man verlieren kann, was einem genommen werden kann. Also wertvolle Edelsteine, ganz große Kostbarkeiten, die wirst du nicht in deiner Hosentasche mit rumtragen. Die wirst du irgendwo sichern. Und genauso ist es mit unserem ewigen Leben. Das ewige Leben, kann man so sagen, ist doch das Kostbarste, was wir haben, oder? Oder meinst du, das irdische Leben sei das Kostbarste? Das vergeht. Das ewige Leben nicht. Und deshalb ist es das Kostbarste. Ein Schatz, so kann man es bezeichnen. Und dann gibt es doch einen, der uns diesen Schatz rauben will, oder? Da ist einer immer auf dem Tablett, um uns möglichst diesen Glauben, der uns rettet und das ewige Leben bringt, zu rauben. Und das ist der Teufel. Ja, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Er versucht immer wieder Menschen wegzureißen vom Glauben, weil nämlich durch den Glauben Menschen gerettet sind und ewiges Leben haben. Und das will er partout nicht. Er will sie gerne alle unter seiner Fuchtel, ich sag mal so derb, in der Hölle haben. Und deshalb, ich bin so froh, dass es dieses Wort im Petrusbrief gibt. Mein Erbe, dein und mein Erbe, aufbewahrt im himmlischen Tresor. Sicherungsverwahrung. Also Gottes berufene und geliebte Kinder erleben seine besondere Fürsorge. Gottes Kind, das Gotteskind steht unter dem Schutz des Herrn aller Herren. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Die dritte Trilogie ist die Barmherzigkeit, die Liebe, der Friede, Liebe und Frieden. Gott gebe euch viel Barmherzigkeit, Frieden und Liebe oder Liebe und Frieden. Der Gruß ist hier eine dreigliedrige Segensformel. Barmherzigkeit, die Agabe, die Liebe und der Friede. Das sind aber mehr als antike Grußformeln, dass man sich also da statt guten Tag Liebe und Frieden gewünscht hat. Barmherzigkeit und Liebe entströmen dem Herzen Gottes. Das ist ja sein Wesen. Gnädig und barmherzig. Von großer Güte und Geduld ist unser Gott. Und die Barmherzigkeit, wenn wir das Wort in der Bibel finden, meint im Grunde immer diese ganz tiefe Gemütsbewegung. Da ist einem etwas so richtig nahe gegangen. Da geht es einem durch und durch. Und ich denke, genau das ist es, was auch die Barmherzigkeit Gottes ausmacht. Er sieht das Elend der Menschen. Er ist betroffen, muss man sich mal vorstellen. Der lebendige und heilige Gott ist zutiefst betroffen, wenn er die Not und das Elend der Menschen sieht. Er könnte auch sagen, ihr Ding, sollen sie sehen, wie es weiterkommt, eingebrockt haben sie sich selber. Nein, Gottes Barmherzigkeit wird deutlich, dass er nicht die Augen vor unserem Elend verschließt. Im 2. Mosebuch, in Kapitel 2, können wir Folgendes lesen. 2. Mose 2, Vers 23. Jahre später starb der König von Ägypten. Die Israeliten stöhnten unter der Zwangsarbeit und schrien um Hilfe. Ihr Schreien wegen der Arbeit drang zu Gott. Gott hörte ihr Stöhnen und dachte an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hat. Gott sah also nach den Israeliten und kümmerte sich um sie. Das, liebe Brüder und Schwestern, ist die Barmherzigkeit Gottes. Er sieht das Elend und er kümmert sich darum. Oder dann in Kapitel 3 kann man es nochmal so lesen. Doch Jahwe sprach weiter, ich habe sehr wohl gesehen, wie mein Volk Israel in Ägypten misshandelt wird. Ich habe sein Schreien wegen der Antreiber gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Ich will sie befreien, herausführen. Ich habe die Hilfeschreie der Israeliten bei mir wahrgenommen. Also das alles illustriert im Grunde diesen Begriff Barmherzigkeit. Gott verschließt nicht die Augen vor dem Elend der Welt. Nun könnte man schon fragen, hat er denn jetzt ein offenes Auge auf Israel in all dem Leid? In all dem Leid, in dem sein Volk drinsteckt? Ich glaube, auch zu seiner Zeit wird er hier wieder barmherzig an seinem Volk handeln. Er weiß wirklich um das Elend. Das Problem ist, dass er nicht immer sofort reagiert, wie wir das möchten. Wir hätten ja so auf Schnipsen hin alle Probleme sofort gelöst. Alles muss dann glatt laufen. Gott geht hier oft längere Wege mit uns. Aber das dürfen wir immer wieder wissen. Das Elend und die Not berührt ihn zutiefst. Bei Jesus war es nicht anders. Wie viele Stellen im Neuen Testament berichten uns davon, Jesus ist unterwegs, dann sieht er die Menschen, ihr ganzes Elend, er schaut ja auch in die Herzen. Er sieht ja nicht nur das Gesicht des Menschen, das vielleicht bedrückt ist von Not und Elend. Er sieht ja auch das Herz, das so darunter leidet. Und wenn er die Menschen gesehen hat, wie Schafe oder Hirten, orientierungslos, richtungslos, verloren, dann packt ihn tiefes Mitleid. Also man könnte so sagen, wie der Vater, so der Sohn. Wie Gott barmherzig ist, so auch der Sohn Jesus Christus. Das Vaterherz Gottes voller Erbarmen, getrieben von der Liebe, will er uns seinen Frieden schenken. Das ist dieser Dreiklang, den wir hier hören können. Einen bleibenden Frieden. Über allen Streit und Kampf dieser Welt. Hast du eigentlich diesen Frieden mit Gott in deinem Herzen? Paulus schreibt, nun wir denn sind gerecht geworden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gibt es etwas Besseres als Frieden mit Gott zu haben in einer so unruhigen und stürmischen Zeit? Ein befriedetes Herz. Ich halte es für etwas sehr Wertvolles und Kostbares. Und die vierte Trilogie, Schreiben, Ermahnen und Kämpfen. Ihr Lieben, da es mich drängt, euch zu schreiben von unser aller Heil, halte ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen anvertraut oder übergeben ist. Diese Trilogie ergibt sich aus dem Zusammenhang. Ganz viele Ausleger vermuten, und die Formulierung lässt es eigentlich auch zu, dass Judas ursprünglich etwas ganz anderes schreiben wollte. Klingt in den Worten an: Ihr Lieben, da es mich drängte, mein Ziel war, euch zu schreiben von unserem Heil, von unserer Rettung. Was immer er da schreiben wollte, wissen wir nicht mehr. Aber er wollte die Christen noch einmal über das Heil und die Rettung informieren. Und dann kann man sich eigentlich nur so vorstellen, dass der Heilige Geist wirklich zu Judas dann gesprochen hat: Judas, vielleicht können wir das auch noch mal behandeln. Jetzt ist etwas anderes dran. Jetzt schreibe bitte einmal etwas über den Glauben, über das Kämpfen im Glauben. Schreib jetzt eine Ermahnung. Das andere kann vielleicht später noch, wenn es nötig ist, besprochen werden. Ich finde es gut, dass an so einer kleinen Stelle deutlich wird, wie wirksam Gottes Geist ist. Ich weiß nicht, ob das als Beispiel taugt, aber mir ist es auch schon passiert. Ich bin zum Dienst unterwegs, hatte mir eine Predigt rausgesucht, die ich halten wollte, und kurz zuvor wird mir irgendwie deutlich, muss eine andere nehmen. Das ist jetzt nicht dran. Habe ich schon manchmal so, dann legt man es beiseite. Meistens habe ich so 2, 3 Predigten, manchmal in der Mappe mit. Und dann habe ich gemerkt, das geht jetzt nicht. Muss was anderes tun. Und so muss man sich das bei Judas vorstellen. Ne? In den Korrektur durch den Heiligen Geist. Jesus nicht mehr als den einzigen Retter und Heiland zu sehen, ja, das hat vielleicht der Judas wahrgenommen, dass er auf einmal das alles ins Wanken kam. Und nun will er sie einfach ermahnen, er will sie auffordern: Ihr müsst jetzt für euren Glauben kämpfen. Judas sah sich also genötigt, seinen Blick auf eine andere Sache jetzt zu richten. Eine Schrift über den Kampf des Glaubens zu verfassen. Das Wort, das hier steht, ihr Lieben, es drängt mich. Das ist das gleiche Wort, das Paulus mal im Korintherbrief gebraucht, dass ich das Evangelium verkündigen muss. Da liegt Zwang auf mir, das drängt mich, ich kann gar nicht anders. Und so kann auch Judas jetzt nicht anders, er muss schreiben. Er muss die Gläubigen ermahnen. Ist nicht so die gesamte Bibel entstanden auch? Getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen geschrieben, gesprochen, und haben so das Wort lebendig werden lassen. Getrieben vom Heiligen Geist. Und so sehe ich auch die gesamte Bibel. Mag es heute viele Diskussionen darüber geben, ob die Bibel nur Menschenwort oder Gotteswort ist. Für mich ist sie Gotteswort, auch wenn Menschen es gesprochen und aufgeschrieben haben. Weil es durchpulst ist, von der ersten bis zur letzten Seite, vom Geist Gottes. Auch manchmal Stellen, die sehr alltäglich klingen, wo alltägliche Geschichten berichtet werden. Durchpulst von Gottes Geist. Gott gibt sein Wort in Schriftform, schreibe. Diese Aufforderung haben wir ganz oft im Neuen Testament, in der Bibel, Altes und Neues Testament. Bei Mose, Mose schrieb alle Worte des Herrn nieder. Paulus betont im Brief an die Christen in Philippi, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Ja, hört euch auch mal eine Predigt nochmal an, es muss euch nicht verdrießen. Ich werde nicht diese Predigt morgen nochmal halten. Ihr könnt getrost kommen, es gibt was anderes. Aber manchmal muss man immer wieder das Gleiche auch sagen und schreiben. Und was geschrieben wird oder was geschrieben ist, das wird nicht so schnell vergessen. Geht es euch auch so, dass ihr so mit Zetteln arbeitet? Hier mal Zettel und da mal ein Zettel. Und wenn man sie wiederfindet, ist das auch ganz gut. Was nicht aufgeschrieben ist, also ich vergesse vieles. Aufgeschrieben. Aufgeschrieben ist das gesamte Weltgeschehen. Ich bin davon überzeugt, dass wir in unserer Bibel wirklich einen Grundriss des Weltgeschehens haben. Die Geschichte verläuft nach dem, was aufgeschrieben ist. Nicht in jedem Detail, aber es gibt die großen Linien von der ersten bis zur letzten Seite in unserer Bibel, wo Gott uns wissen lässt, worum es geht. Jesus hat sich oft auf das geschriebene Gotteswort berufen. Es steht geschrieben. Ob wir das nicht wieder neu in den Blick bekommen müssen? Es sind doch nicht nur die Worte, die ein Prediger von sich gibt oder ein Pfarrer, sondern es steht geschrieben. Dann muss ich natürlich auch wissen, was geschrieben steht. Judas schreibt seinen Brief mit dem Zweck, die Christen zu ermahnen, dass sie für das Fundament ihres Christseins, den Glauben, wirklich kämpfen. Es geht nicht um einen heiligen Krieg, der geführt wird, sondern es geht um zentrale Glaubensinhalte. Der Glaube, von dem Judas spricht, meint hier nicht so den persönlichen Glauben, sondern wirklich das, was wir im Glaubensbekenntnis im Grunde bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater. Wir müssen ja auch dafür uns einsetzen, was wir glauben. Und meint ihr denn wirklich, dass die gesamte Christenheit noch das alles glaubt, was sie im Glaubensbekenntnis sagt? Dass noch Menschen daran glauben, dass Gott der Schöpfer ist? Wie viele Christen sagen, nee, das kann es gar nicht sein. Wie viele sprechen, ich glaube an die Auferstehung der Toten und haben mächtige Angst vorm Sterben, vorm Tod. Glaubt man das noch, was man bekennt? Oder müssen wir wirklich neu auch wieder uns für den Glauben einsetzen? Und da geht es um die ganze Wahrheit des Wortes Gottes. Nicht nur um Teilwahrheiten, sondern die ganze Wahrheit des Wortes Gottes steht da zur Debatte. Ich denke nicht, dass wir uns in endlosen Diskussionen um Tauffragen zum Beispiel streiten müssen. Wer seine Position hat, der hat die eh. Die einen sagen die Kindertaufe, die anderen sagen, nee, das geht gar nicht, Erwachsenentaufe. Die nächsten kommen mit einer Wiedertaufe, ist nochmal eine ganz andere Problematik. Wir müssen uns, denke ich, auch nicht in den großen, endlosen Endzeitdiskussionen verlieren, wie weit wir denn nun schon sind. Das weiß keiner von uns. Dass die Geschichte voranschreitet und auf ein Ziel zugeht, das ist unbestreitbar. Aber wie viele Diskussionen sind geführt worden? Und jeder wollte wissen, wann nun die Endzeit angebrochen ist und ob wir jetzt schon in der großen Drangsalzeit sind oder wann die kommt. Es ist nicht alles bis ins Detail geklärt. Aber was uns gegeben ist, unser Heil und unsere Rettung, unser Glaube, dafür sollten wir uns wirklich einsetzen. Und zwar ein für allemal. Der Glaube ist uns anvertraut. Dieses ein für allemal, das hier steht, betont auch die Endgültigkeit der Offenbarung Gottes. Es ist uns ein für allemal gesagt, was wir für unseren Glauben brauchen. Es gibt keine neuen Offenbarungen Gottes. Und seid auch hier vorsichtig, wenn Menschen mit diesem Anspruch kommen, mir hat der Geist gezeigt und gesagt, ich hatte diese Vision. Die Ich-Botschaften, die heute manchmal weitergegeben werden, die müsst ihr ganz stark hinterfragen. Weil zuletzt hat Gott gesprochen durch seinen Sohn. Und das ist aufgeschrieben. Und Paulus betont es nicht über die Schrift hinaus. Also was wir für unseren Glauben, für unser ewiges Heil brauchen, da muss nicht noch was Neues erfunden werden. Das hat Gott uns alles gesagt. Und dafür sollen wir bitteschön auch uns einsetzen. Es gibt keine neuen Überlieferungen der Wahrheit für die Gemeinde Jesu. Es gibt keine neuen Heilswege. Es ist einmal und einzigartig betont, allein in Jesus Christus. Was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist, das wirkt auch ein für allemal. Muss auch von uns nicht noch unterstützt werden. Wir müssen da nichts mehr hinzufügen. Wir müssen nichts ergänzen und auch nichts wiederholen. Sondern es ist geschehen. Ja, der Glaube bringt Kampf mit sich. Kampf gegen die eigene Sünde in uns, Kampf gegen den Unglauben der Menschen und Kampf gegen den Zweifel. Wir werden immer wieder für den Glauben kämpfen müssen. Erst der Kampf zum Glauben kommen und dann der Kampf im Glauben zu bleiben. Aber anders ist das nicht zu haben. Die fünfte Trilogie, Gottlosigkeit, Schamlosigkeit und Leugnen der Einmaligkeit Jesu. Denn es haben sich einige Menschen oder gewisse oder etliche eingeschlichen, unbemerkt, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, verkehren die Gnade unseres Gottes ins Gegenteil, in Ausschweifung, Schamlosigkeit und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Hier ist noch einmal dieses Wort einschleichen. Ich weiß jetzt nicht, welche Gemeinden Judas vor Augen hat und Er nennt auch keine Namen. Es ist nur von einigen die Rede. Oder manchmal in anderen Übersetzungen diese, so werden sie auch bezeichnen, diese, die sich eingestichen haben. Es müssen nicht viele Menschen sein. Es schleicht sich einer in eine Gemeinde ein und kann eine ganze Gemeinde in Verwirrung bringen, weil er eine andere Lehre mit sich bringt. Er kann viel Unruhe stiften. Und mit solchen Menschen dringen dann auch falsche Lehren in eine Gemeinde ein. Sie sind nicht durch die Tür, durch Jesus also, in die Gemeinde der Herde Gottes gekommen, sondern irgendwo über eine Mauer, über einen Zaun gestiegen. Der rechtmäßige Zugang zur Gemeinde geht allein über Jesus. Und wer anderweitig einsteigt in die Gemeinde, sie verwirren will, Unruhe stiften will, den können wir nur am Ende abweisen. Die Gemeinde Jesu muss also immer mit solchen Eindringlingen rechnen, die im Schaffell kommen, aber darunter sind reißende Wölfe. Paulus schreibt es in der Apostelgeschichte, oder ist es uns aufgeschrieben von Lukas. Paulus nimmt Abschied von den Ältesten in Ephesus und ermahnt sie dann: Ich weiß, dass nach meinem Abschied gefährliche Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Paulus hat das schon erkannt. Es werden Menschen kommen, die sagen: Können euch was Neues bringen? Wir haben neue Ideen, wir haben neue Offenbarungen. Und Paulus sagt: Nee, es sind reißende Wölfe. In der Gemeinde in Korinth gab es Leute, die leugneten die Auferstehung Jesu. Es ist doch alles gar nicht so neu, was man heute erlebt. Das hat es alles schon gegeben, dass es Christen am Anfang gab, die gesagt haben: Auferstehung gibt es nicht. Oder in der Gemeinde Smyrna kann man Offenbarung 2 nachlesen, gab es Christen, die behauptet haben, sie seien Juden, aber sie sind es nicht. Sie wollten sich damit mit dieser Bezeichnung auch in die Gemeinde einschleichen. Die Gemeinde Bergamon und Smyrna, da haben sich Sektierer eingeschlichen. Die haben ein großzügiges, freiheitliches Christentum gepredigt. Also es ist uns alles erlaubt und wenn du 2, 3 Frauen hast, ist es auch nicht schlimm. Das hat es alles schon gegeben. Es gibt in der Tat nichts Neues unter der Sonne. Und genau vor solchen Eindringlingen warnt auch der Petrus. 2. Petrus 2, Vers 1. Doch es gab in Israel auch falsche Propheten, so wie es unter euch falsche Lehrer geben wird. Sie werden ihre verderbliche Sonderlehre heimlich einschleusen. Wer von euch jetzt die fortlaufende Tageslese verfolgt hat bei Jeremia, wie oft wird dort gewarnt vor diesen falschen Propheten? Und das ist ja das Faszinierende an dieser Falschheit, dass sie im Grunde den Leuten etwas sagen, was sie gern hören wollen. Friede, Friede, keine Gefahr. Die Botschaft, die Jeremia zu verkündigen hatte, war eine ganz andere. Wie uns, wenn wir den Leuten nach dem Mund reden. Wie uns, wenn wir den Menschen das sagen, wonach ihnen die Ohren jucken. Wir haben das klare Wort zu verkündigen. Und dazu gehört auch das Gericht. Das darf man nicht verschweigen. Also es haben sich immer wieder so Sonderlehren in die Gemeinde eingeschlichen, übertragen durch Menschen. Und vor solchen Eindringlingen ist immer wieder zu warnen. Wachsam und nüchtern sollen wir sein. Und ich bitte euch sehr, auch Lehren, die heute kursieren, wir werden am Sonnabend nochmal konkret von der Sache reden, prüft es immer am Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. Es muss stimmig sein mit dem, was die Bibel im Alten und Neuen Testament uns lehrt. Und nun werden die Menschen dreifach beschrieben, vor denen Jesus hier warnt. Sie vergiften die Gemeinde und verderben sie von innen heraus. Und das ist das Gefährliche. In der Verfolgungszeit weiß im Grunde die Gemeinde, wo der Feind steht. Die kennt die Leute, die sie aus dem Haus rausgerissen haben, von ihrer Familie weggesteckt haben. Sie kennen die, die sie foltern und quälen. Die Gefahr, wenn aus der Gemeinde heraus falsche Lehren kommen, ist oft so schwer zu durchschauen, weil es doch manchmal so sympathische Brüder und Schwestern sind. Kann man denn dann so kritisch das beurteilen? Darf man das überhaupt? Und da ist die große Gefahr, dass sich solche Menschen in die Gemeinde einschleichen und von innen heraus die Gemeinde zersetzen. Die Charakterzüge, die hier genannt werden, ist einmal die Gottlosigkeit. Sie haben keine Gottesfurcht. Sicher haben sie anerkannt, dass es Gott gibt, aber sie lehnen wahrscheinlich Gottes Anspruch auf ihr Leben ab. Und Schamlosigkeit meint im Grunde die Ausschweifung und die Zügellosigkeit. Und das hängt auch damit zusammen, dass sie die Gnade verkehrt haben. In welcher Weise? Na, die haben sich gesagt, wenn Gott gnädig und barmherzig ist, dann kann ich doch fröhlich drauf lossündigen. Ne? Je mehr ich sündige, desto mehr kann Gottes Gnade und Barmherzigkeit in meinem Leben wirksam werden. Eine total falsche Lehre. Hat es damals gegeben. Ne? Man beruft sich auf die Freiheit, die wir in Christus haben, und nun kann man in Ausschweifung leben. Jesus wird alles vergeben. Das ist die billige Gnade. Darauf können wir unser Leben nicht gründen, sondern es ist wirklich die teure Gnade, die Jesus uns im Kreuzestod gebracht hat. Und deshalb wird nie die Freiheit des Christenmenschen in die Ausschweifung, in ein zügelloses Leben führen. Das ist auch zu beachten, dass wo Irrlehrer in die Gemeinde kommen, manchmal dieses zügellose Leben oft mit sexuellen Ausschweifungen zusammenhängt. Wo so die Pfingstbewegung aufkam, 1900 rum, gab es dort diesbezüglich ganz viele Ausschweifungen, gerade im fleischlichen Bereich. Und das ist auch so eine Sache, wo man manchmal dann auch die Irrlehren erkennen kann, oder die Irrlehren. Im moralischen Bereich kann der Christ auch schnell zu Fall kommen. Und das Dritte, was er dann anführt, siehe, leugnen also die Einmaligkeit Jesu. So ein verschwommenes Jesu-Bild. Ja, Jesus hat schon gegeben, war auch ein guter Mensch. Aber den Anspruch, Retter und Heiland zu sein, na, das greift schon ein bisschen zu weit. Was glauben heute Menschen alles so von Jesus? Welches Bild haben sie? Oft ein sehr verschwommenes. Also diese Gottlosen, die sich darauf berufen, mir ist alles erlaubt, ich habe ja die Gnade Gottes. Sie wollen keinen Herrn über sich mehr anerkennen und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn. Für Herrscher steht hier im Griechischen das Wort Despote, der Despot. Nun hat ja der Despot in unseren Ohren das Wort keinen guten Klang. Aber hier ist im Grunde mit Despot gemeint diese unbegrenzte Autorität. Sie verleugnen unseren alleinigen Herrscher, der unumgeschränkt Herrscher ist, der Besitzer und Eigentümer von allem ist. Das muss man sich mal vorstellen, was für einen Herrn und Herrscher wir haben. Und dann lehnen sie ihn ab. Sie wollen nicht sein Eigentum sein. Was hat denn Jesus erlebt? Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Und wenn man, liebe Brüder und Schwestern, die Herrschaft Jesu ablehnt, bleibt man dann neutral? Ist man dann unbeherrscht? Einer wird uns immer beherrschen. Luther, entweder reitet uns der Teufel oder Christus. Der Reitstil, der wird es dann zeigen. Der eine reitet uns wirklich zu Schanden in Grund und Boden. Und der andere wird uns zur frischen Quelle auf saftige Weiden führen. Das ist der große Unterschied. Das ist der Unterschied, wer uns denn beherrscht. Das Problem ist, dass man heute keinen Herren mehr haben will. Man lehnt jegliche Autoritäten ab, eben bis hin auch zu Gott. Und wo das hinführt, schaut in unser Land und in unsere Gesellschaft. Schaut euch die Moral an in unserem Volk. Liebe Geschwister, lasst uns festhalten am Glauben, der uns ein für alle Mal gegeben ist. Und wir werden nach vorn hin, denke ich, noch mehr darum kämpfen müssen. Es ist der Glaube an den einzigen Retter und Heiland Jesus Christus. Es gibt keinen anderen. Und nehmen wir das Wort wirklich zu Herzen, das Paulus an Timotheus geschrieben hat. Bleibe in deinem Glauben fest und bewahre dir ein reines Gewissen. Einige haben das leider von sich gestoßen und im Glauben Schiffbruch erlitten. Und genau davor will Judas uns bewahren. Mit seinem Mahnbrief, aber auch mit seiner Ermutigung, dass wir im Glauben nicht Schiffbruch erleiden. Spurgeon hat einmal gesagt, es gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Wenn du etwas Neues predigst, ist es nicht wahr. Wenn du etwas Wahres predigst, ist es nicht neu. Man kann über diesen Ausspruch diskutieren, aber im Grunde, wer sich an das Wort Gottes hält, der wird nicht immer wieder ständig neue Lehren und neue Dinge bringen, sondern es ist das alte Wort, das immer wieder neu verkündigt wird, aber auf dieses Wort ist Verlass. Lasst uns also im Glauben fest bleiben, lasst uns dafür dankbar sein, dass wir den Glauben haben, und lasst uns für den Glauben auch kämpfen und uns dafür einsetzen. Ich möchte mit euch beten. Ja, Jesus, immer wieder brauchen wir dein gutes Wort. Wir brauchen die Korrektur auf unseren Glaubensweg. Wir brauchen die Ermutigung. Und wir alle kennen wohl Zeiten, wo sich der Zweifel eingeschlichen hat, ob das denn wirklich alles so stimmt, was in deinem Wort steht. Ob sich es lohnt, dir nachzufolgen. Und ob wir wirklich einmal in der Herrlichkeit ankommen werden. Herr, du kennst auch alle Glaubensnot, die manchmal so in uns steckt und aufkommt. Danke, Herr, dass du dich dafür einsetzt, dass unser Glaube erhalten bleibt. Und wir können nur dankbar sein für dieses Geschenk des Glaubens, dass wir an dich glauben können, dass du den Glauben in uns eingepflanzt hast und dass wir durch den Glauben gerettet sind. Herr, dir gebührt dafür aller Dank und alle Ehre und alle Anbetung. Amen.